Ich möchte das Wort lesen, das als Grundlage der Predigt gelten soll, aus Johannes Kapitel 4 von Vers 5 an. Da kam er, Jesus, in eine Stadt Samariens, die da hieß Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es waren aber daselbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also auf den Brunnenrand und es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie Speise kauften. Spricht nun die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du von mir zu trinken, so du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben doch keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nicht, womit du schöpfst? Und der Brunnen ist tief, woher hast du lebendiges Wasser? Bist du mehr denn unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, auf das ich nicht mehr dürste und nicht herkommen muss zum Schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und den du nun hast, der ist nicht dein Mann. Du hast recht geantwortet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, zu Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen's aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit, und sie ist jetzt schon, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will's haben, dass sie ihn so anbeten. Gott ist Geist, und die ihm anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht das Weib zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn derselbe kommt, so wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Herr, tue meinen Mund auf, dass meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, ich habe mir ganze Zeit überlegt, welches Thema ich hier nehmen sollte. Ich wusste ja schon ziemlich früh, dass ich hier predigen sollte. Und nun wurde es immer wärmer und wärmer und ich dachte, das passt eigentlich zum Wetter. Wir sollen nicht wetterwendisch sein, aber die Dinge um uns herum, die können manchmal so einen Hintergrund zeigen, womit wir uns eigentlich auch beschäftigen sollten. Und ich habe diesen Text überschrieben, Jesus will den Durst der Seele stillen. Ich bin eigentlich erst mit 17 Jahren zum richtigen Glauben gekommen. Vorher war ich so Randsiedler der Kirche als Kind, Konfirmandenunterricht, aber so ein fester Glaube war das nicht, obwohl die Verbindung zur Kirche nie ganz abgerissen ist. Aber dann während einer Evangelisation im Jahr 1969, da hat mich Gottes Wort getroffen und ich durfte Jesus als meinen persönlichen Herrn annehmen. Und ich gehe davon aus, dass ich seit diesem Tag ein Kind Gottes bin. Vorher war ich ein Geschöpf Gottes, einer, der sich auch für Gott interessiert hat. Aber an diesem Tag hat mich der Herr zu seinem Kind angenommen. Und nun kam ich in eine Gemeinde hinein, wo man bewusst Jesus nachfolgen wollte. Und einmal im Jahr hatten wir ein großes Landesjahresfest. In unserer Region nannten wir das immer Landeskonferenz. Ich weiß heute nicht mehr, was damals im Einzelnen gepredigt wurde. Ich erinnere mich aber an ein Lied. Damals waren Mandolinenchöre so modern. Heute schon wieder nicht mehr, aber damals waren sie modern und man fand das in vielen Gemeinschaften, dass es große Chöre gab mit viel Mandolinenbegleitung. Manchmal waren noch andere Saiteninstrumente dabei und es klang wirklich gut. Aber das hätte ich wahrscheinlich auch vergessen, wenn sie nicht ein bestimmtes Lied gesungen hätten. Da hieß es im Refrain immer wieder, Wasser für ein durstig Land. Und in einer Strophe hieß es, die Welt ist eine Wüste, wo Land vertrocknet liegt. Millionen quält ein heißer Durst, der ihre Sinne trügt. Und dann wird in verschiedenen Versen der Zustand der Menschen, jedes Einzelne in der ganzen Welt geschildert, dass sie alle eigentlich wie durstende Leute dem Leben nachjagen. Aber im Refrain hieß es immer wieder, er, der Herr, gibt Wasser für ein durstig Land. Manche Lieder, die gesungen werden in Chören oder auch so in Gemeinden, verlieren nach einiger Zeit ihre Bedeutung, gehen in Vergessenheit. Manche sind auch nicht ganz so wertvoll, weder vom Stil noch von einer anderen Art. Ich habe im Internet gesucht, ob ich das Lied irgendwo noch finde. Es war nicht mehr zu finden. Es ist irgendwie in den letzten 45 Jahren in Vergessenheit gekommen. Und trotzdem hat sich mir das eingeprägt. Wir haben einen Gott, der Wasser gibt für ein durstig Land. Und das nicht nur so im Äußeren, wie jetzt, wo es so lange trocken gewesen ist, sondern im Blick auf das Leben der einzelnen Menschen. In unserem Bibelwort, da wird uns eine Frau genannt. Eine Frau, deren Leben dem Johannes sehr einprägsam gewesen sein muss. Denn das Johannesevangelium wurde als letztes der Evangelien geschrieben. Wahrscheinlich, als der Apostel Johannes schon zwischen 80 und 90 Jahre alt gewesen ist. Er war der letzte noch lebende Apostel, alle anderen waren schon verstorben. Die Evangelien, die wir kennen, Matthäus, Markus, Lukas, die waren längst niedergeschrieben. Und irgendwann wird es dem Johannes mal durch den Kopf gegangen sein, ich habe doch so viel mit Jesus erlebt. Und das wird alles in Vergessenheit geraten. Und dann hat er in dem Evangelium Gespräche, die Jesus geführt hat, auch Wunder, die er getan hat, Dinge, die er eingesetzt hat, erwähnt, die sich in den anderen Evangelien nur ansatzweise und manchmal gar nicht wiederfinden. Sie werden das merken, zum Beispiel die Fußwaschung. Die findet man nur im Johannesevangelium, in keinem der anderen Evangelien. Und auch dieses Gespräch mit der Samariterin findet sich nur in diesem Evangelium. Aber Johannes scheint das nach 50, 60 Jahren immer noch so wichtig gewesen zu sein, was Jesus der Frau damals gesagt hat. Und deswegen hat der Heilige Geist ihn getrieben, genau diese Begebenheit aufzuschreiben. Es war eine Frau, die, das geht aus dem Text hervor, fünfmal sich von einem Mann trennen musste. Wahrscheinlich geschieden. Ich hatte mal in einer Bibelstunde diesen Text und dann sagt einer, es steht doch nicht hier, sie kann ja auch fünfmal Witwe gewesen sein. Alles ist möglich, aber das würde mich noch mehr gruseln. Denn fünfmal Witwe, das klingt dann mehr nach nachgeholfen. Wurde damals auch manchmal so gemacht, man erfährt ja sowas. Aber das ist sie wohl nicht gewesen, sondern sie scheint fünfmal geschieden zu sein. Und jetzt lebt sie mit jemandem unverbindlich zusammen. Sicherlich in dem Gedanken, es wird möglicherweise wieder nichts werden. Und kommt sie mit Jesus in Gespräch. Ich habe in ein paar Wochen ein Treffen meiner Schulklasse. 45 Jahre Schluss mit der mittleren Reife damals. 45 Jahre ist die Schule für uns vorbei. Wir hatten schon mehrere Treffen gehabt, nach 30 Jahren, nach 25 Jahren. Und dann stellte ich auch fest, es gibt ganz wenige, die noch in der ersten Ehe sind. Ein großer Teil in der zweiten. Und jemand hat es sogar bis zur vierten gebracht. Bis zur fünften ist hier, hat es noch keiner. Mal sehen, was ich erlebe, wenn ich sie jetzt wieder treffe. Vielleicht bricht da auch noch mal jemand den Rekord. Nun, kein Mensch, kein junger Mensch, der das Leben vor sich hat, wird sich sagen, ich werde viermal oder fünfmal mich scheiden. Wenn man jemanden liebgewonnen hat und sagt, mit dem will ich durchs Leben gehen, da plant man eigentlich das ganze Leben und man hofft, es wird ein ganzes Leben voller Glück werden. Und dann bricht es doch oft zusammen. Und dann kommt die Idee, ja, vielleicht wird es ein andermal besser. Und da gibt es eine zweite Ehe. Und wenn die auch zusammenbricht, irgendwo hat jeder diese Idee, es muss doch irgendwo noch etwas geben, was mein Leben schön macht. Nicht, was ihm den Sinn gibt, das denkt man auch manchmal dran, sondern was mein Leben schön macht. Und sicherlich ist diese Frau auch so gewesen, dass sie dachte, ich möchte, dass mein Leben noch schön wird. In der Bibel steht einmal, unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und in dieser Zeit möchten die meisten Menschen so viel wie möglich vom Leben bekommen. Das ist nicht immer sündig gedacht, sondern das ist so gedacht, ich habe nur eine begrenzte Zeit. Und in dieser begrenzten Zeit soll es mir gut gehen. Und dann sucht man nach so etwas. Aber fast alle, die dann am Ende ankommen und nicht im festen Glauben gestanden haben, haben irgendwann einmal erkennen müssen, es ist doch nicht das geworden, was ich mir gewünscht habe. Von dem Dichter, aber er war nicht nur ein Dichter, er war ein bedeutender Philosoph und Wissenschaftler, Goethe. Da wird berichtet, dass als er auf dem Sterbebett lag und merkte, dass es jetzt mit ihm zu Ende geht, er seinen Diener einen Hinweis gegeben hat und er sagte zu ihm, mehr Licht. Man hatte die Fenster mit Vorhängen zugemacht, damit ihm das Licht nicht schadet und wehtut, gerade in der Situation. Der Diener machte dann die Gardinen weg, aber es kam immer wieder dieser Satz, mehr Licht. Man hat sich viel Gedanken gemacht, was das wohl zu bedeuten hat. In dem hohen Alter diesen Satz. Goethe galt als ein Universalgenie, das heißt als ein Mensch, der das gesamte Wissen seiner Zeit noch allein im Kopf hatte. Er war ein Physiker, er war ein Politiker, er war ein Dichter, dessen Sachen bis heute von Bedeutung sind. Und trotzdem am Ende seines Lebens, nachdem er es auch zu Wohlstand gebracht hat, nachdem er auch manche groben Fehler gemacht hat, in vielen oberflächlich war, anderen wehgetan hat und selbst Schmerzen erlitten hat, ist dieser letzte Satz mehr Licht. Einer seiner Zeitgenossen, ein Franzose, Fürst Talleyrand. Dieser Fürst Talleyrand war ein Mensch, den hätte man so in der Wendezeit vor der Wiedervereinigung wahrscheinlich als Wendehals bezeichnet. Er hat in drei unterschiedlichen Regimen immer führende Positionen inne gehabt. Talleyrand war unter den Bourbonen, unter den Königen bereits als junger Mann aufgestiegen. Er hatte ein Bischofsamt und Bischof, katholischer Bischof, das war damals ein Fürstenamt. Das war nicht einfach nur ein Theologe. Als dann die Französische Revolution kam, ist er ganz schnell umgekehrt und wurde dann einer der führenden Leute in der Französischen Revolution. Als die Zeit aber zu Ende ging und er begriff, jetzt kommt wieder Ordnung ins Land und Napoleon auftauchte, da hat er sich diesem neuen Kaiser gleich angeschlossen. Und er wurde sein oberster Minister, von Merkel, von Napoleon. So ungefähr, Napoleon der König und er die Funktion, die Frau Merkel heute innehat. Und er hat das fast die ganze Zeit inne gehabt. Aber er war ein kluger Kopf. Als er merkte, der Stern von Napoleon geht unter, die Könige kommen wieder, da war er wieder bei denen und er führte die französischen Verhandlungen bei dem sogenannten Wiener Kongress. Immer oben geschwommen wie so ein Fettauge. Er starb als der reichste Mann Frankreichs. Das war so einer, bei dem die Regierung Schulden macht. Da kann man die Staatsschulden verankern. So einer war es. Und dann lag er mit, ich glaube, 86 oder 87 auch auf dem Sterbebett. Und da ist auch sein letzter Satz bekannt. Er sagt zu dem, der in seiner Nähe war, soll das alles gewesen sein? So groß, so bedeutend wird kaum jemand, keiner von uns hat die Chance, jemals sowas zu werden. Und am Ende des Lebens merkt er, dass er gar nichts hat. Und er steht da und sagt, soll das alles gewesen sein? Die Menschen suchen nach einer Erfüllung. Die Menschen, und zwar wohl alle, suchen nach Glück, nach etwas, was sie trägt. Aber sie finden es normalerweise nicht. Da ist das junge Mädchen, das sich gegen ihre Familie auflehnt und sich an irgendeinen Jungen hält, von dem alle anderen ihr sehr, sehr abraten. Aber sie denkt, da ist mein Glück. Und sie läuft vielleicht in ihr Unglück. Es ist nicht immer so, aber es ist oftmals so. Da kommt ein junger Mann in schlechte Gesellschaft und wird von vielen nach unten gezogen, obwohl ihm scheinbar da Lichter lockten, die ihn doch noch mehr in die Dunkelheit brachten. Wenn wir heute von diesen Flüchtlingen hören, die von Afrika rüber nach Europa kommen, da sind sicherlich auch manche Glücksritter dabei, die sich sagen, in unserer Region, da haben wir keine Perspektive. Hier kommt man aus dem Elend niemals raus. Und dann tun sie sich Verbrechern anvertrauen, die sie in Schiffen übers Mittelmeer bringen, wo man nie weiß, kommt es an oder geht es unter. Und selber haben sie sicherlich schon oft gehört, dass manche hier auch gestrandet sind und keine Perspektive haben. Aber irgendwo ist die Hoffnung da. Es muss doch mal besser werden. Vor 200 Jahren und noch vor 150 Jahren sind große Teile Deutscher ausgewandert. Mit denselben Vorstellungen gingen sie nach Amerika oder in andere Regionen. Da ist mehr vom Leben zu bekommen als das, was wir hier haben. Aber zum Schluss haben so gut wie alle dagestanden und mussten sagen, das, was ich mir gewünscht habe, ist doch so nie geworden. Der frühere Jugendpastor Wilhelm Busch erzählt einmal eine Begebenheit. Er ging ein sonntags früh, sehr früh, spazieren, um ein bisschen Luft zu schnappen vorm Gottesdienst. Und dann kam er durch einen Park und dann sah er, es war gerade die Karnevalszeit, auf so einer teilweise schneebedeckten Bank ein junges Pärchen sitzen. Sie waren noch vom Karneval angeschminkt und angezogen und wohl auch ein bisschen angetrunken. Und sie sitzen da beide nebeneinander. Er will an ihnen vorbeigehen und da hört er, dass das Mädchen ein Lied singt, was ihm bekannt war. Und er geht näher hin und dann hört er dieses Lied, in dem es heißt, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Quer durch die Völker, quer durch die Geschichte, von den Anfängen bis heute, immer war es das, Menschen suchten, Menschen jagten dem Leben nach Und dann haben sie doch meist das nicht erreicht und nicht gekriegt, was sie gewollt haben. Das war in Jesu-Zeiten ein Problem in den Familien. Im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums, da wird berichtet, dass Jesus sich mit wirklich runtergekommenen Leuten, mit Sündern, Sünder, das hieß, die im letzten Dreck waren, wenn man sie äußerlich schon als Sünder bezeichnete, zusammensetzte. Und andere konnten das nicht verstehen. Und dann erzählt er Beispiele, wie einer aus der Familie weggelaufen ist und so weit runtergekommen ist, dass er zum Schluss Schweinehirte wurde, was für einen Juden unerträglich war, denn Schweine, das ist das Letzte, was die sich als Tier wünschen würden. Aber nicht nur Schweinehirt, sondern einer, der Schweinefutter essen wollte, weil er nicht mehr wusste, wie er weiterkommen soll. Immer wieder suchen Menschen nach Leben und verlaufen sich. Jesus erzählt von einem Schaf, und das ist auch ein Bild für die Menschen, das weggelaufen ist und in der Gefahr war, in der Fremde zu, in der Wüste zu, ja, zugrunde zu gehen, zu verdursten. Er berichtet dann, wie es bei ihm die Möglichkeit war, dass es anders wurde. Aber immer wieder, dass Menschen streben nach was. Das Schaf hat sicherlich auch irgendein Ziel gehabt, warum es weggelaufen ist. Und nirgends haben sie das gefunden, was ihren inneren Hunger stillen könnte und ihren Durst löschen könnte. Ich sagte, die Frau, um die es hier geht, wahrscheinlich 5-mal geschieden und jetzt lebt sie nur noch mit jemandem zusammen. Ich habe vor Jahren einmal über dieses Wort gepredigt und ich sehe dann manchmal an, was hast du damals gesagt? Ich habe immer so Stichwortmanuskripte und dann sah ich, 15% der Menschen leben in einer sogenannten Partnerschaft. Früher sagte man wilder Ehe dazu. Ich habe dann mal geguckt, wie sieht es denn heute aus? 30%. Es hat sich verdoppelt in 10 Jahren. Natürlich, viele von denen heiraten irgendwann mal. Aber die meisten dieser sogenannten Partnerschaften gehen auseinander. Und viele tun sich auch deswegen nur zusammen, damit die ganzen Probleme, die eventuell eine Scheidung mit sich bringt, erst gar nicht auf sie zukommen. Sebastian Haffner, das war so ein Historiker, vor 30 Jahren war sein Name noch sehr bedeutend. Der war der Erste, der das ausgesprochen hat, dass er meinte, die Menschen brauchen nur Lebensabschnittsgefährten. Und er hat damals als alter Mann erklärt gehabt, in der Jugend versteht man sich mit jemandem vielleicht sehr gut, mit dem geht man eine Zeit lang. Wenn man dann ein bisschen zu Verstand gekommen ist, dann braucht man jemanden, mit dem man die Lasten des Lebens trägt. Und dann irgendwann wird das kalt und dann sucht man sich noch jemanden fürs Altersheim. Das war immer wieder bei Menschen da so im Hinterkopf gewesen, aber es zeigt doch ihre Leere und ihre auch letztlich auch Hoffnungslosigkeit. Ich habe mich gefragt, wie das möglich ist, dass da jemand 5-mal geschieden war und dachte, wie ist das heute, wenn das auseinandergeht? Da haben welche sich wirklich lieb gehabt, haben vielleicht sogar gesagt, wir möchten vor Gott das festmachen, in einem Gottesdienst, dass wir ein Leben lang zusammen sein wollen. Aber jeder hat seine Schwächen. Und die Frau, vielleicht ist sie nicht gerade die Emsigste, das ist ja auch eine Generationsfrage. Immer wenn die Schwiegermutter kam, sah sie alles, was die Schwiegertochter noch nicht so geleistet hat und wo noch was nicht so ganz in Ordnung ist. Und das tat immer wieder weh. Und da hat sich die junge Frau dann irgendwann mal gesagt, aber morgen, da nehme ich mich mal ganz zusammen und da wird mal bei uns so eine Generalreinigung gemacht. So, gib doch den General da, mit denen die da arbeiten, als Putzmittel. Stehe schon um 6 auf und sie dreht sich den Wecker auf um 6 und dann rasselt er und dann sagt sie, ach naja, ganz so muss ich es doch nicht übertreiben. Kann sich noch einmal rumdrehen. Um 7 kommt sie noch mal zu sich, noch ein bisschen. Und dann ist 8:30 und sagt, jetzt ist es sowieso zu spät. Vielleicht wird es morgen. Manche steckt in sowas drin und merkt, da macht sich Schwierigkeiten. Ich fuhr vor Jahren mal in einem Zug. Da komme ich mit ein paar älteren Frauen ins Gespräch. Ich war damals auch sehr jung und wollte die einladen zu uns in die Gemeinde. Und es war ein interessantes Gespräch und dann sagte ich, wo wir uns treffen. Und dann sagt eine, sagen Sie mal, geht dann auch die und die Frau dorthin? Ich wusste genau, ja, die sagte, das ist eine Nachbarin von uns. Ich sagte, ja, die kommt. Und dann sagt die, die kenne ich. Wenn die den Mund aufmacht, lügt sie. Und es war so. Als ich in der Gemeinde dazu kam, ich hatte gestaunt über die Frau. Die wusste alles, die kannte jeden, die war überall. Ich war erstaunt, dass es so kluge Leute hier gibt. Bis mir dann mein älterer Bruder sagte, glaubt man nicht alles, was sie so sagt. Und dann merkte ich es. Es war mir so richtig unangenehm, die Frauen dann nochmal ihnen zu sagen, wir wollen nicht auf Menschen gucken, kommen sie doch trotzdem. Aber ich kannte die, von der sie sagen, die lügt, wenn sie den Mund aufmacht. Es war eine Frau, die manche Probleme hatte, sehr einsam war und dann nicht ertragen konnte, dass sie nicht im Mittelpunkt steht. Sie musste immer, wenn irgendetwas gesagt wurde, der Mittelpunkt werden. Ansonsten war sie innerlich ganz und gar leer. Ich könnte jetzt an manchen Beispielen das aufzeigen, dass es Menschen gibt, die suchen nach einem Sinn, nach einem Inhalt in ihrem Leben. Und sie setzen immer wieder an, um dieses Glück zu erleben. Und sie setzen immer wieder auf falsche Schwerpunkte. Sie hängen sich an Menschen und sie denken, ein Mann, das wäre jetzt die Hilfe, oder eine Frau, das wäre die Hilfe. Oder sie denken, wenn ich mich durch das, was ich sage, im Mittelpunkt schieben kann, das würde mein Leben lebenswert machen. Es bleibt eine furchtbare Leere. Das Bibelwort zeigt, wie Jesus zu dieser Frau steht. Jesus kommt in diese Gegend und die Frau war eine Samariterin. Und an sich gingen fromme Juden nicht in das Gebiet, wo Samariter lebten. Wenn sie unterwegs waren, haben sie sogar versucht, dieses Gebiet zu umgehen. Wenn sie aber dort durch mussten, sahen sie zu, mit keinem Samariter sich abzugeben. Einige Juden meinten sogar, wenn einen der Schatten eines Samariters berührt, da ist man schon innerlich verschmutzt. Da muss man bestimmte Reinigungsbäder erst einmal machen. Jesus geht in diese Region, setzt sich an einen Brunnenrand und da kommt diese Frau. Sie kommt mittags um 12. Hier steht in der sechsten Stunde, die Juden zählten von früh um 6 an, mittags. Keiner holte mittags um 12 normalerweise Wasser, sondern die Frauen kamen morgens oder abends, wenn es kühl war. Aber sie geht mittags Wasser holen. Es gibt eigentlich nur eine Erklärung. Sie wollte mit anderen nicht viel zu tun haben. Denn sie merkte, wie die anderen sich über ihr den Mund zerreißen. Und das tut man sich nicht jedes Mal an, auch wenn man 100-mal Fehler gemacht hat. Und so hat sie lieber die Strapaze auf sich genommen, bei 30 Grad Wasser mit so einem Tonkrug, bei 30 Grad Hitze mit so einem Tonkrug Wasser aus dem Brunnen zu holen. Und dort sitzt Jesus. Und Jesus spricht sie an. Das muss sie auch schon verwundert haben. Denn man sah ihr auch an der Tracht an. Man wusste ja, wer dort lebt. Sie ist eine Samariterin. Aber sie lässt sich auf das Gespräch mit Jesus ein. Und Jesus bittet sie dann, gib mir doch etwas zu trinken. Sie hatte ja eine Möglichkeit, da Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Und dann sagt sie zu ihm, warum bittest du mich? Wir Juden, ihr Juden und wir Samariter, wir haben doch keine Gemeinschaft miteinander. Wie kannst du mich um so etwas bitten? Es geht aber noch viel weiter. Normalerweise hat ein Mann und eine Frau damals gar nicht so miteinander gesprochen. Da war die Trennung zwischen den Geschlechtern, da war die nationale Trennung. Und sie ahnte ja nicht, dass Jesus ihr Leben kannte. Da war eigentlich auch dieser moralische Abstand. Aber Jesus zieht sie in das Gespräch und Jesus sagt ihr dann, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann betest du mich und ich gebe dir Wasser des Lebens und du wirst nie mehr Durst haben, wenn du dieses Wasser hast. Und dann schaut sie ihn an und sagte, wie bittest du mich darum? Entschuldigen Sie. Und dann sagt sie, ja, gib mir doch von diesem Wasser, damit ich nicht mehr hierher kommen muss. Ich habe das eben erwähnt, mittags um 12, das war auch für sie eine Strapaze. Aber ihr Leben war so, dass sie sich lieber dieser schrecklichen Strapaze des Wasserholens aussetzte, als am Mittag Wasserholen aussetzte, als dass sie anders lebte. Und jetzt hört sie, da gibt es Wasser, wo man keinen Durst mehr hat. Und sie sagt, gib mir sowas. Und Jesus sagt, hol deinen Mann. Und dann ist sie wohl erst ein bisschen stutzig und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus ihr auf den Kopf zu, was bei ihr schiefgelaufen ist. 5 Männer hast du gehabt und jetzt bist du mit einem zusammen, mit dem du nicht verheiratet bist. Sie merkte, das ist ein Prophet, der kommt von Gott. Aber statt in sich zu schlagen und ihnen zu sagen, ich merke, hier ist was Göttliches, bitte hilf du mir, da fängt sie an zu theologisieren. Dann sagt sie, oh, du bist ein Prophet. Du musst doch wissen, wo man richtig betet. Ihr Juden, ihr betet in Jerusalem und wir beten auf diesem Berg. Wo betet man richtig? Viele, mit denen man über den Glauben ins Gespräch kommt, wenn sie es irgendwie berührt, dann lenken sie ab. Dann kommen sie auf die Kirche zu reden. Und dann sagen sie, aber warum gibt es denn evangelisch und katholisch? Warum hört man so schreckliche Dinge wie jetzt wieder in Amerika von den Priestern, die sich an Kindern vergriffen haben? Warum gab es die Glaubenskriege? Und dann bringen sie alles Mögliche an. Sie reden statt über ihren Zustand und über Gott, reden sie über die Kirche. Genauso hat die das gemacht. Aber Jesus bleibt bei der Wahrheit. Jesus sagt ihr deutlich, was ihr macht, das ist falsch. Das Heil kommt von den Juden. Aber dann zeigt er ihr, die wirklich echt anbeten, die werden im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus gibt ihr den Ausweg aus ihren Problemen. Es wird, wer wirklich echt zu Gott kommt, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wahrheit. Er wird wahrhaftig sein. Das, was sie macht, ist ja eine Vertuschung. Ich komme nur echt zu Gott, wenn ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Wenn ich neu werden möchte, wenn ich wirklich Lebensinhalt und Sinn und Halt haben will, muss ich zu Gott kommen. Und das geht nur so, dass ich ehrlich werde, dass ich in der Wahrheit bin, dass ich ihm mein Herz ausschütte. Einmal steht das in der Bibel, schüttet den Herrn euer Herz aus, liebe Leute. Und wenn ich das tue, wenn ich dem Herrn mein Herz ausschütte, dann kann ich echt beten. Es gab einen Pastor in Berlin, hatte damals die Stadtmission geleitet, Paul Lesueur, der war auch Evangelist. Und er war in einer Gemeinde eingeladen, dort war nachmittags Bibelstunde und abends hielt er seine Vorträge. Und da war eine Frau, der kamen ständig die Tränen in jeder Versammlung. Und er hatte den Eindruck, das Wort hätte sie so angesprochen. Aber sie blieb bei zu keinem seelsorgerlichen Gespräch zu nichts. Und er dachte dann, da muss ich es ja wohl ein bisschen leichter machen. Und als sie in der Bibelstunde wieder weinte, hat er im Anschluss sie gefragt, sie hat das Wort Gottes wohl so getroffen. Und dann sagt sie, ja. Wenn ich daran denke, wie gut ich bin, dann muss ich immer weinen. Wissen Sie, sowas gibt's. Man denkt, der Geist Gottes wirkt, aber in Wirklichkeit ist der Hochmut, dass jemand sich für groß hält, sich für bedeutend hält, sich für rein hält. Jesus sagt, es kommt die Zeit, wo die, die wirklich gläubig sind, in der Wahrheit anbeten. Wissen, ich bin ein Sünder und ich brauche Gott. Und vom Heiligen Geist geleitet. Wenn ich nämlich zum Glauben an Jesus komme, dann kommt Gott in mein Herz. Und die Bibel beschildert, was da geschieht. Da kommt der Heilige Geist in mein Herz. Es kommt die Liebe Gottes in mein Herz. Jemand, der gläubig geworden ist, in dem wohnt Gott. Durch den Heiligen Geist. Die wahrhaftigen Anbeter werden im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann hakt sie nochmal zurück. Sie merkt, der hat ja recht, der irgendwie. Und dann sagt sie, es wird der Messias kommen. Das glaubten die Samariter auch. Und der wird uns den richtigen Weg zeigen. Der wird alles sagen. Und dann sagt er, ich bin's. Sie hat das dann begriffen. Ich habe nicht weiter gelesen, aber sie hat das dann begriffen. Und sie ging zu anderen Menschen, um sie darauf hinzuweisen, der Messias, der Retter ist da. Der hat mir gesagt, was ich getan habe. Und vorher ging sie den Leuten aus dem Weg. Jetzt geht sie nicht mehr aus dem Weg, sondern sie sagt, wer sie ist und dass sie nichts ist. Aber dass es einen Gott gibt, der sie annimmt und der ihr vergibt. Im letzten Jahrhundert, im vorletzten, da gab es einen bedeutenden Philosophen, Friedrich Nietzsche. Der war der Sohn eines Pfarrers und zumindest von seiner Mutter weiß man, dass sie eine sehr, sehr fromme Frau gewesen ist. Und er hat sich bewusst vom Glauben abgewendet. Und er hat verschiedene Dinge, er war Philosophieprofessor, auch niedergeschrieben. Und dann schreibt er in einem seiner Sachen, O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Tief ist ihr Weh, Lust tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht Vergeh. Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Er schildert, wie dunkel es ist und er schildert, hofft, dass er irgendetwas bekommen will, was Lust, was Kraft, was Freude ist, was, wonach sich jeder sehnt. Und dann sagt er, da ist nichts da, denn es will Ewigkeit und es gibt nichts Ewiges. Wir wissen, dass es etwas Ewiges gibt. Als Paulus kurz vorm Tod stand, da hat er nicht, wie Goethe gesagt, mehr Licht und nicht wie der andere soll das alles gewesen sein und nicht so verzagt wie Nietzsche, der zum Schluss wahnsinnig wurde, sondern Paulus hat geschrieben, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, hinfort ist mir beigelegt die Krone des Lebens. Wer zu Jesus gehört, der hat das große Los gewonnen. Der hat Wasser für seine durstige Seele gefunden. Der wird in diesem Leben nicht mehr wirklich vor Durst verzagen. Und in der Ewigkeit erst recht nicht. Denn dort bei Gott, da gibt es keinen Lebenshunger und keinen Lebensdurst mehr. Da haben wir, was wir brauchen. Amen.